Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und gemeinsam, da entführe ich euch in unseren Stadtteil Eselsberg hier in Ulm. Und zwar auf eine ganz sportliche Weise. Ja, heute ist zwar eher ein eher warmer Tag, aber im Sommer, da macht man ja gerne Sport. Da ist die Gelegenheit rauszugehen ins Grüne beziehungsweise auf irgendein Sportfeld und den diversesten Sportarten nachzugehen. Natürlich, des Deutschen liebste Sportart, die ist sicherlich der Fußball. Ja, die Mehrheit begeistert sich für den Sport rund um den runden Ball, der ins Eckige muss. Und ein Verein, gerade ein Ulmer Verein, der oben am Eselsberg seinen Sitz hat und das schon seit mehr als 75 Jahren, der widmet sich natürlich ganz stark dem Fußball. Da hat seine Reise ursprünglich mal angefangen. Aber inzwischen gibt's auch viele, viele weitere Sportarten. Und was es dort oben so alles geboten gibt, warum man da, ja, gerade wenn man in dem Stadtteil vielleicht wohnt, unbedingt mal vorbeischauen sollte. Und was sie ganz, ganz besonders macht, gerade auch in der Historie, womit wir bestimmt alle was anfangen können. Das klären wir in den kommenden 60 Minuten. Und ich freue mich, dass ich die Antworten nicht alle alleine suchen muss, sondern bei mir jetzt im Studio für die Öffentlichkeitsarbeit des VfB Ulm, Annette Schmid. Schön, dass du bei mir bist.
Dankeschön für die Einladung.
Schön, dass du der Einladung gefolgt bist und heute den Weg und die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein. Ich habe schon kurz gesagt, du machst die Öffentlichkeitsarbeit beim VfB Ulm, aber ich möchte dir trotzdem noch kurz die Möglichkeit geben, ein paar eigene Worte zu dir zu verlieren und dich kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst.
Auch gerne. Also Öffentlichkeitsarbeit für den VfB Ulm ehrenamtlich mache ich jetzt schon seit über 20 Jahren, einfach weil ich mein Leben lang gerne in einem Sportverein bin, als Kind eigentlich auch immer schon Sport getrieben habe und ich es als eine sehr, sehr große Aufgabe empfinde und auch als eine Bereicherung, sich ehrenamtlich für einen Sportverein einzubringen. Und der VfB Ulm direkt in der Nachbarschaft, das hat sich angeboten. Mein Mann ist schon seit seiner Kindheit auch Mitglied und da gab es einfach keine andere Variante als den VfB.
Das heißt, von den 75 Jahren, die es den VfB Ulm schon gibt, wie viele Jahre bist du selbst dabei? Ganz auf die 75 wirst du nicht kommen.
Danke, aber auf die letzten 20 auf jeden Fall. Ich bin wann bin ich nach Ulm gekommen? So Ende der 90er, genau. Mein Mann, wie durchgesagt, ist Ulmer und ich bin dann natürlich der Liebe wegen nach Ulm gekommen und dann gab es auch keine andere Option als zum VfB. Er hat gesagt, Donnerstagabend gehört dem VfB, so viel müsste ich schon wissen, wenn wir dann alle nach Ulm ziehen, weil ohne VfB geht's einfach gar nicht.
Und so ist der VfB auch ein Teil deines Lebens geworden und immer noch natürlich. Wir möchten natürlich auch ein paar Worte zum VfB selbst verlieren und zwar, ich denke, sogar einige Worte im Verlauf der heutigen Sendung. Wir springen aber zunächst mal zum Anfang, ja, vor über 75 Jahren, als der VfB Ulm im Jahr 1949 ins Leben gerufen wurde. Wir haben ja schon geklärt, du warst zwar nicht dabei, aber ich glaube, du kennst die Anfangsgeschichte nur zu gut.
Ja, das tue ich deswegen, weil wir letztes Jahr das große 75 Jahre Jubiläumswochenende hatten und im Zuge dessen haben wir eine Festschrift erstellt. Da haben wir dann sehr viele Zeitzeugen befragt und Menschen, die den Verein von Anfang an kannten und waren natürlich auch im Stadtarchiv und haben versucht herauszufinden, so viel wie möglich über die Zeitzeugen und über Bilder und Zeitungsausschnitte aus der damaligen Zeit, um möglichst viel herauszubekommen, wie es zum Verein, zur Vereinsgründung 1949 auf der Wilhelmsburg kam. Ja, das war so, 1949, nach dem Krieg, war die Wilhelmsburg eine Unterkunft für Flüchtlinge, für Ausgebombte. Aber man muss auch sagen, das habe ich im Zuge der Recherchen dann auch gesagt bekommen, auch von Menschen, die wegen Nazitätigkeiten ihre Häuser verlassen mussten und Platz machen mussten für andere. Auch diese Familien, Ulmer Familien, kamen dann auf die Wilhelmsburg und lebten dort viele Jahre lang. Viele Menschen, die ich von damals getroffen habe, haben gesagt, das war trotzdem eine wunderschöne Kindheit, die sie dort oben verbracht haben. Auch wenn sie im Winter auf der Burg zum Teil auf Strümpfen laufen mussten, weil sie keine Schuhe hatten. Auch weil sie, wenn sie dann irgendwann versucht hatten, Fußball zu spielen, die Mütter alles dafür getan haben, um ein Leibchen, wie es hieß, zusammenzubekommen. Also eine Hose und ein Hemd drüber, ein Unterhemd, damit es dann auch in Schwarz-Rot war. Und die Leute hatten eigentlich keine Möglichkeiten, Fußball zu spielen. Aber dann gab es ein Pferdefuhrwerk und dann hat man den ganzen Schuttberg zur Seite geräumt und hat dann daraus die berühmte Rote Erde gemacht, auf dem dann die VfBler letztlich ihre ersten Spiele dann auch durchgeführt haben. Und in der Gründungsversammlung gab es dann auch Leute, die gesagt haben, Tischtennis ist auch ein geiler Sport und der wäre auch gut für uns. Und irgendwie haben sie es wohl geschafft, eine Platte zusammenzukriegen. Und dann gehörte eben tatsächlich auch Tischtennis zu den Anfängen vom VfB Ulm.
Das heißt, die Gründungsmitglieder, die haben sich eh auf der Wilhelmsburg schon zusammengefunden, haben dort leidenschaftlich Sport betrieben und haben gesagt, ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Verein dazu, um uns vernünftig zu organisieren und dann auch zum Beispiel an Wettkämpfen teilnehmen zu können.
Genau, dann haben sie eine Gründungsversammlung gemacht. Es waren dann 13, 14 Leute damals anwesend. Ich habe auch ein oder zwei davon noch kennengelernt, die mir erzählt haben, die dabei waren damals und die dann eben gesagt haben, sie waren da zwar noch zu klein zum selber abstimmen. Ja, diejenigen, die dann abstimmen konnten, mussten ja über 18 sein. Davon haben wir keine Zeitzeugen mehr gefunden, aber Jungs, die damals 10, 11 waren und dabei sein durften bei dieser Gründungsversammlung, die haben uns erzählt, wie hochspannend das damals war und wie würdevoll dann letztlich dann ein Dokument aufgesetzt wurde, wo man dann eben diese 12, 13 Männer hatte, die dann eben besiegelt hatten, wir wollen VfB Schwarz-Rot-Ulm gründen. Und es gab noch gewisse Streitigkeiten, heißt es dann VfB Ulm, Verein für Ballspiele, Bewegungsspiele. Oder nennen wir uns Schwarz-Rot wegen der Leibchen. Und dann hat man VfB Schwarz-Rot-Ulm draus gemacht.
Ist die Entscheidung schnell gefallen? Weißt du da was darüber oder gab es da längere Diskussionen, bis man sich dann schlussendlich entschieden hat?
Ich glaube schon, dass das eine hitzige Debatte war. So habe ich das übermittelt bekommen, ja. Mhm. Aber es ist schön, auf dem Wappen heute zu sehen und auf dem Gründungspapier tatsächlich dann, wie sie dann geschrieben haben, warum sie sich dann letztlich für diesen Namen entschieden haben, VfB Schwarz-Rot-Ulm. Wir sagen natürlich heute in Ulm VfB Ulm, aber Schwarz-Rot ist natürlich klar, ohne Schwarz-Rot geht es heute auch nicht, weder auf den Trikots noch in den Vereinsfarben, noch auf irgendwelchen Plakaten. Also Schwarz und Rot ist die Farbe vom VfB Ulm.
Wenn wir jetzt gerade diese zwei Farben nehmen, Schwarz und Rot. Ich meine, Schwarz ist eine Farbe, die begegnet uns sehr häufig. Die ist ein Stück weit zeitlos. Die ist wahrscheinlich die weniger interessantere Farbe. Aber gerade das Rot, ja, wie ist es ausgerechnet zum Rot gekommen? Es hätte ja genauso, wenn ich in Ulm schaue, unsere Farben sind ja auch weiß-schwarz. Oder gerade in unserer Doppelstadt gehe ich nach Bayern rüber, gelb-schwarz. Warum ist es ausgerechnet bei euch rot geworden?
Ja, gute Frage. Ich glaube einmal die Rote Erde oben auf der Wilhelmsburg und dann natürlich auch die Farben, die die Frauen vielleicht Möglichkeiten hatten, gleichförmige, gleiche Trikots zustande zu kriegen, weil es ja wirklich, wirklich schwer war, schwarze Hosen, rotes Leibchen oder rote Hosen, schwarze Leibchen drüber zusammenzustellen. Ich denke mal, vielleicht hatten sie mit Gelb Schwierigkeiten und haben eher was Rotes gefunden. Das kann ich wirklich nicht beantworten, weiß ich nicht.
Also hundertprozentig sicher können wir es wahrscheinlich nicht sagen, aber es gibt zumindest das ein oder andere Indiz, warum es die Farbe Rot schlussendlich geworden sein könnte. Spielt eigentlich heute auch keine so große Rolle mehr. Der Verein heißt heute VfB Schwarz-Rot-Ulm. bis heute und das nach über 75 Jahren. Hat angefangen mit Fußball und natürlich einer Tischtennisplatte. Fußball ist ja ein Sport, der wird schon seit sehr, sehr vielen Jahren praktiziert. Dass sie tatsächlich es zustande bekommen haben, eine Tischtennisplatte aufzutreiben. Ja, und jetzt muss man sich noch dazu vor Augen halten, das war oben eigentlich auch noch eine Einrichtung, wo Flüchtlinge gesammelt wurden. Ja,
ja. Also ich finde es auch erstaunlich, was sie damals geleistet haben. Man muss sich vorstellen, in der Wilhelmsburg damals in einem Raum bis zu 9 Personen, die dort über Jahre gewohnt haben. Ja. Das war schon was Besonderes. Und einen, den ich kenne, der bei uns im VfB auch ehrenamtlich sehr, sehr groß tätig war, Max Neuendorf, Ehrenvorsitzender der Tennisabteilung, der mit seiner Familie dort gewohnt hat, der hatte einen einzigen Wunsch, der wollte unbedingt Schreiner werden. Aber es ist erstens mal schwierig gewesen, überhaupt von dort in die Schule zu kommen, meistens ohne Schuhe. Es war wirklich schwer, Schuhe zu bekommen für den Winter. Und dann den ganzen weiten Weg zu seiner Lehrstelle zu gehen, von der Wilhelmsburg oben runter und dann bis zum Kuhberg rauf, jeden Tag rauf und zurück. Und er schildert, dass er dann eigentlich am liebsten nur in der Schreinerei gewesen ist und dann sich gemeldet hat, wenn es hieß, möchtest du Überstunden machen. Er als Lehrling hat sich dann gemeldet, um auf dem Weg zurück von seinem Lehrmeister ein paar Pfennige zu bekommen, mit denen hat er sich dann eine Flasche Bier und eine Schwarzwurst und 3 oder 4 Brezeln gekauft. Und das war dann sein Essen für den ganzen Tag. Und das hat er dann auf dem Rückweg zur Wilhelmsburg hin gegessen. Und davon schwärmt er heute noch.
Faszinierend. Wenn es aber so schwierig war zur damaligen Zeit, Schuhe für den Winter zu bekommen, wurde dann überhaupt mit Schuhen Fußball gespielt?
Ja, das haben die. Und es gibt auch so eine Geschichte, wie einer tatsächlich seinem Vater die Schuhe geklaut hat, um Fußball zu spielen. Das hat mir einer erzählt. Und es war natürlich dann eine ziemlich heftige Züchtigung, die er über sich hat ergehen lassen müssen. Aber anders wäre es halt nicht gegangen. Und dann hat er tatsächlich abends die Schuhe seines Vaters genutzt. Ja, war schon schwierig.
Aber da sieht man klar, wo die Prioritäten lagen. Das Fußballspiel war so wichtig, dass man sogar dem eigenen Vater dann die Schuhe entwendet hat und in den eigenen Sportgedanken gesteckt hat. 1949 hat der VfB Schwarz-Rot-Ulm seinen Anfang genommen mit Fußball und ein wenig Tischtennis und sich seitdem natürlich weiterentwickelt. Ja, auf dem Weg viele Meilensteine durchschritten. Wäre eigentlich auch schlimm, wenn in über 75 Jahren nichts passiert. Und in diese Meilensteine, in diese Entwicklung möchten wir jetzt hineinschauen mit dir, Annette. Und du kannst uns sicherlich die wichtigsten Stationen, die wichtigsten Ereignisse im Laufe der Zeit mal ein bisschen näher bringen.
Ja, sehr gerne. Ich habe ja erzählt, es ging los mit der Wilhelmsburg und dann hat die Stadt das ja immer mehr möglich gemacht, dass neue Wohngebiete in der Stadt entstanden sind, in Böfingen und auf dem Eselsberg in den 50er Jahren. Und dann sind die Leute von der Wilhelmsburg dort eingezogen und haben natürlich dann auch versucht, dort vor Ort weiter Fußball zu spielen. Und Tischtennis war am Anfang sehr schwierig, da haben sie erstmal keine Heimstätte oder keinen Platz gefunden. Aber später haben sie es dann doch irgendwie sich einen Raum gefunden, um das zu machen. Und Fußball hat man dann eben auch den Platz gefunden, der heute noch am Weinbergweg der Platz, das Sportgelände vom VfB Ulm ist. Der Weinbergweg heutzutage, kann man sagen, trennt so ein bisschen oder verbindet den Stadtteil miteinander. Es gibt auf der einen Seite den alten Eselsberg und links vom Weinbergweg quasi den neuen Eselsberg. Und auf dem Weinbergweg kann man eigentlich sagen, wenn man da sitzt und Sportgelände hat, dann kann man ganz toll fußläufig und in der Nachbarschaft, das ist natürlich das Tolle für Kinder wie auch für ältere Menschen, mit dem Bus, aber auch zu Fuß seinen Sportverein erreichen. Das ist zum Glück heute noch so über diese tolle Lage mitten im Stadtteil. Und wir nennen uns auch der Sportverein auf dem Eselsberg. Es gibt auch außer uns keinen und so soll es auch bleiben.
Ihr verteidigt also eure Position da oben. Das wird euch mit Sicherheit nicht allzu schwer fallen. Ja, das muss euch erstmal jemand nachmachen, was ihr in 75 Jahren da auch aufgebaut habt, was ihr auch für einen Status dort erreicht habt. Jetzt ist es natürlich auch so, der Eselsberg, der wächst weiter. Ich glaube, aktuell so roundabout 25.000 Einwohner wohnen allein am Eselsberg. Tendenz ist steigend. Zumindest wird eifrig gebaut. Ist davon auszugehen, dass da dann natürlich auch neue Einwohnerinnen und Einwohner einziehen werden. Und das bedeutet potenziell natürlich auch mehr Sportlerinnen und Sportler, die dann zum VfB Schwarz-Rot-Ulm kommen und die diversesten Sportarten ausüben.
Ja, das ist ganz wichtig, um einen Stadtteil auch zu verbinden, der gemeinsame Sport und dieses gemeinsame Ziel, dass man jungen Familien, die zuziehen, besondere Sportarten bieten können, dass man aber auch für Menschen, die früher sehr viel Sport gemacht haben und eigentlich gerne noch gesund bleiben wollen und auch vielleicht auch Reha-Sport brauchen oder einfach auch die Gesellschaft suchen von Menschen, mit denen sie die letzten 30, 40, 50 Jahre Sport getrieben haben, dass man diesen breiten Bogen gesellschaftlich spannt und dann eben sagt, genau das ist unser Angebot, das wir hier auf diesem Eselsberg machen wollen. Du hast gesagt, ja, ein riesiger Stadtteil, der extrem wachsen wird, also allein schon oben das Neubaugebiet am Weinberg. Oder auch, wenn wir bedenken, das Blautal-Center, das in den nächsten Jahren ausgebaut wird, da werden auch tausende Menschen wohnen. Wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass wir ein Verein sind mit 2000 Mitgliedern in einem Stadtteil von 25.000, dann sieht man, dass da eigentlich auch noch auf jeden Fall Potenzial ist für diesen Verein, rein numerisch. Aber wir kommen natürlich extrem an die Grenzen unseres Wachstums. Da sind wir schon längst. Wir haben riesige Wartelisten, leider, um all die Angebote machen zu können oder durchführen zu können für alle. Wir haben halt Kindersport, wir haben Babysport, wir haben Seniorinnensport, alles. Aber natürlich nicht für alle, weil einfach die Räumlichkeiten fehlen. Das ist ein Riesenthema. Das wird es die nächsten Jahre sein, ist es auch schon seit vielen Jahren für uns. Aber der Stadtteil wächst und uns gehen die Leute nicht aus, sondern im Gegenteil, wir wollen für die Leute da sein.
Das heißt, die Wartelisten in Bezug auf, dass der Einzelne an diversen Sportangeboten teilnehmen kann oder Wartelisten jetzt viel mehr für diverse Sportarten, die dann Platz brauchen, um ausgeübt werden zu können.
Sowohl als auch, aber erstmal geht's ja um das Decken von Grundbedürfnissen, ja, also laufen, gehen, werfen, das, was eigentlich Kinder, wenn sie sich bewegen wollen, was die Menschen grundsätzlich mal brauchen, die Basics. Mhm. Da gehört natürlich auch Schwimmen dazu. Das gehört jetzt nicht direkt zu unserem Portfolio, aber wir haben natürlich gegenüber in der Stifterschule ein Lernschwimmbecken, auf das man vielleicht in Rücksprache mit der Stadt und der Schule auch zugreifen könnte. Leichtathletik gehört jetzt auch nicht unbedingt zu unseren Kernsportarten. Wir sind tatsächlich ein Ballsportverein. Aber was wir anbieten wollen, sind die Grundversorgungen an Taktik, an Koordination und an Technik. Und deswegen fangen wir zum Beispiel schon ganz früh an, auch mit einer Ballschule, ja, damit die Kinder da einen Einstieg haben und sich dann später bei den verschiedenen Ballsportarten, die wir haben, auch spezialisieren zu können. Oder was ein absoluter Renner ist, wir waren der erste Verein in der Stadt, der Babysport angeboten hat. Ja? Das nennt sich Babys in Bewegung. Okay. Und da können die Eltern, meistens die Mütter, mit ihren Babys sozusagen zu einem gemeinsamen Bewegen kommen. Und es ist ein Angebot, das sehr, sehr gut angenommen wird von jungen Müttern. Und da könnten wir, weiß Gott, mehr Räume brauchen, abgesehen von den Trainerinnen, die darauf spezialisiert sind, solche Kurse durchzuführen. Aber du kannst natürlich nicht auf jeden Boden irgendein Baby legen, um zu sagen, hier machen wir jetzt Babysport. Und in der nächsten Stunde kommt dann jemand und nutzt den Boden für was völlig anderes, was weiß ich, zum Volleyball spielen. Du brauchst tatsächlich für solche Sportarten auch ganz verschiedene Räumlichkeiten. Und das ist das Thema, oder? Das kannst du machen, wenn du 10, 15 Leute im Kurs hast, aber wenn du eine Warteliste von 30 hast, dann wird's halt schwierig.
Dann ist natürlich die Platznot groß und die möchtet ihr natürlich auch für die Zukunft gerne lösen. Zumindest habt ihr schon Ideen. Ihr seid, soweit ich weiß, auch mit der Stadt bereits im Austausch. Willst du dazu etwas sagen?
Sehr gerne. Das sind sehr, sehr fruchtbare, sehr effektive Gespräche, weil der Stadt ist es natürlich auch sehr wichtig, dass es uns als Player auf dem Eselsberg gibt, um die integrative Funktion, von der ich eben gesprochen habe, als Sportverein wahrzunehmen. Es gibt auch andere guten Player auf dem Eselsberg, die dazu wichtig sind, ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu ermöglichen. Da gehört da zum Beispiel auch die Eselsberg Big Band dazu, ja, gemeinsames Musizieren. Der Stadt sind diese Player sehr wichtig und nachdem wir ja der Sportverein am Eselsberg sind, sieht die Stadt durchaus, dass wir da und auch der Württembergische Landessportbund, die sehen, dass wir da unbedingt draufsatteln müssen. Wir müssen uns auch, und da sind wir schon längst dabei, neu ausrichten, was verschiedene Zukunftssportarten angeht. Da haben wir auch ganz tolle Ideen und neue Konzepte. Und mit einem Umbau, der natürlich jetzt im Raum steht und wo wir natürlich noch den Umfang, sagen wir mal, noch genauer in die Details gehen müssen. Aber dass es soweit kommen wird, darüber, glaube ich, sind sich alle Stadtratsfraktionen und auch die Verwaltung doch sehr einig. Und es ist die Frage des Wies. Ich glaube, wir reden nicht mehr über das Ob.
Das heißt, die Ob-Frage, die ist schon geklärt. Es geht nur noch um die Frage Wie. Platztechnisch, du sprichst von einem Umbau. Das heißt, von euren Flächen, die ihr momentan zur Verfügung habt, könnte man noch genug umbauen, um einen größeren Sportbetrieb dann schlussendlich zu ermöglichen?
Ja, wir würden auf den bestehenden Flächen das alte Gebäude abreißen und dort auf derselben Fläche etwas Neues bauen. Wir brauchen Funktionsräume, wir brauchen die von mir besprochenen Kursräume, von denen ich eben geredet habe, um verschiedene Angebote zu machen. Und wir brauchen natürlich eine Halle. Hallenplatz ist ganz wichtig. Wir sind zwar direkt neben der Eselsberghalle, ja, die natürlich der Stadt gehört und die wir weiterhin, so wie andere Sportvereine in der Stadt ja auch, nutzen dürfen. Aber wie viele Leute meinen, die denken, das ist die Halle zum VfB Ulm, so ist es natürlich nicht. Das ist eine städtische Halle und die Kapazitäten, die die Halle bringt oder auch die Halle Nord oben an der Uni oben, die nutzen wir schon alle, aber wir brauchen noch mehr und deswegen haben wir gesagt, wir bauen dann auf diesem bestehenden Gebäude, wir reißen das ab und auf dem bestehenden Grund eine Zweifachhalle noch drauf, ja. Auch für Volleyball, auch für Zuschauer geeignet, denn wir sind ja im Volleyball ziemlich gut in der Region und die brauchen natürlich auch entsprechende Trainingsmöglichkeiten.
Und da blickt ihr hoffentlich auch schon weit in die Zukunft, nicht, dass euch in wenigen Jahren es erneut so geht, dass der Platz wieder mal zur Mangelware wird.
Aber ja, so weit in die Zukunft will ich eigentlich im Moment noch gar nicht schauen, was wäre, wenn auch das neue Gebäude dann zu klein würde. Aber wir sind erstmal froh, wenn das, was wir in der Planung haben und was wir gerne bauen würden, wenn wir das in den nächsten, ich sage jetzt mal, 2 bis 3 Jahren hinstellen könnten.
Da machen wir erstmal Schritt 1 vor Schritt 2, würde ich sagen. Und wir verfolgen das natürlich weiterhin gespannt, ob der Neubau oder der Umbau, je nachdem, wie man das sehen möchte, bei euch oben am Eselsberg kommt und ihr damit natürlich dann auch mehr Platz für eure Sportarten, für euren ja, erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler auch kreieren könnt, sodass die dann ja glücklich, erfolgreich und voller Enthusiasmus ihren Sportarten nachgehen können. Jetzt stellt sich mir aber natürlich noch die Frage und euch da draußen sicher auch, klar, Fußball gibt es, wir haben schon gehört, Tischtennis hat auch zum Gründungszeitpunkt bereits mit dazugehört, aber welche Sportarten gibt es denn nun alles beim VfB Schwarz-Rot-Ulm? Und das, Annette, zähl uns doch mal auf, welche Sportarten können wir alles oben bei euch am Eselsberg betreiben?
Ja, es ist ein ziemlich schönes Portfolio. Natürlich die Grundsportarten, das ist klar, Kinderturnen. Die größte Abteilung, die wir haben, ist Kinder- und Jugendturnen und Kinder- und Jugendsport. Da finden Jungen und Mädchen natürlich alles, was sie brauchen in der Turnhalle, um sich auszutoben oder auch Hip-Hop zu tanzen, Rope-Skipping zu machen. Alles, was Kinder und Jugendliche auch im Grundschulalter, von der Vorschule bis zum Grundschulalter wirklich gerne machen. Das ist ganz toll. Es gibt natürlich Eltern-Kind-Sport, das wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Und ich habe es eben schon gesagt, wir fangen mit den Babys an, bei Babys in Bewegung. Dann haben wir Kursangebote, ganz klar, so wie Yoga, Pilates und anderes, natürlich im Spiegelsaal. Das macht den Leuten mega Spaß und das ist das, was ich eben gesagt habe, wo wir noch ausbauen könnten. Dann, was die Draußen- und Feldsportarten angeht, da haben wir sowas wie so ein USP in der Stadt. Also wir sind da eigentlich die Einzigen, die diese, du hast es eben gesagt, Exoten anbieten, also diese eigentlich aus dem Ausland stammenden, aus dem viel englischsprachigen Ausland stammenden Sportarten, wie zum Beispiel Baseball, das hatten wir mal im Portfolio, die haben dann nach der ersten Bundesliga-Zeit sich jetzt vom VfB abgekoppelt, aber wir spielen zum Beispiel Rugby, wir haben Lacrosse im Programm. Was gibt es noch? Korfball, schon mal gehört? Korfball kommt eher aus den Niederlanden und ist eine Sportart, die so ein bisschen wie Basketball ist, aber man spielt um den Korb herum und auch in gemischten Teams. Wir haben zum Beispiel Floorball, das ist so ein Gemisch zwischen Fußball und Hockey in der Halle, in Banden, mit Banden gespielt, über Bande gespielt. Und ganz groß bei uns ist natürlich Frisbee im Programm, Ultimate Frisbee und Disc Golf. Warum all diese Sportarten? Das ist ganz einfach. Wir sind sehr nah an der Universität. Wir haben sehr viel zu tun mit Studierenden, mit jungen Menschen. Wenn die den Hochschulsport gemacht haben, dann möchten die eigentlich, wenn sie sich gefunden haben, das gerne weiter tun und suchen dann den VfB direkt in ihrer Nähe. Und wir freuen uns, wenn sie kommen. Und deswegen haben wir diese Sportarten. Aber natürlich auch die ganz normalen Klassiker. Wir sind relativ gut im Tennis in der Stadt, wenn man das so sagen darf. Unsere Tennisschule, Oliver Sick, hat toujours über 100 Kinder, ist also die zweitgrößte Tennisschule in der Stadt. Und was ich noch sagen kann, ist, dass unsere Ski- und Snowboardschule die größte DSV-Skischule im Alpdonaukreis ist.
Also doch ein sehr großes Angebot und auch sehr erfolgreiche Sportarten mit darunter. Interessant natürlich auch, dass Dinge ja wie Lacrosse, die man so in Deutschland jetzt gar nicht so präsent hat in der Regel, bei euch ein Zuhause gefunden haben, beziehungsweise natürlich auch Sportlerinnen und Sportler, die gesagt haben oder sagen, wir möchten diese Sportart ausüben. Annette, hast du selber mal einer dieser, wie ich sie bezeichne, Exoten mal ausprobiert?
Ganz ehrlich? Nee. Also nein, also Lacrosse würde ich wirklich, also 20 Jahre jünger, ja, aber ist egal, ich will es jetzt gar nicht altersabhängig betrachten, aber trotzdem, diese ganze Ausrüstung, die man da braucht, in die man sich da steckt, ich hätte schon Lust drauf, weil es heißt, Lacrosse zum Beispiel ist die schnellste Mannschaftssportart, die es überhaupt gibt, ja, also das ist extrem spannend, dazu zu gucken. Ich bin Tennisspielerin, insofern hätte ich schon mal Lust, ja, mit so einem Stick, glaube ich, nennen sie es, diesen Cross-Stick da zu spielen. Ich sollte es mal ausprobieren. Was ich natürlich ausprobiert habe, das stimmt schon, ist Frisbee. Aber natürlich spielen die Frisbee ganz anders, als wir es so kennen aus dem Park. Da muss man schon wirklich läuferisch extrem gut auf lange Strecken auf Zack sein. Die Sprungkraft muss sehr gut sein und natürlich auch so ein Feldgefühl. Und die sind auch wirklich richtig gut, unsere Frisbeer. Wir haben schon zwei Frauen, die in der Nationalmannschaft mitspielen im Frisbee. Und jetzt ganz neu, ja, bei der Weltmeisterschaft sogar auch teilgenommen, die Karina Konzelmann. Und jetzt ganz neuerdings haben wir mit Jan Repke einen Frisbee-Spieler, der ist 17 und in der U17 und jetzt im Juli extrem gerade Deutschland in Turnieren, mit Deutschland gespielt.
Also doch auch die ein oder andere Erfolgsgeschichte in diesen Sportarten bei euch mit dabei. Gehst du davon aus, dass noch weitere Sportarten mit bei euch hinzukommen, gerade aus diesem exotischeren Bereich oder ich sag mal jetzt Sportarten, die wir in Deutschland nicht typischerweise kennen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Das hängt immer davon ab, was zum Beispiel auch von der Universität kommt. Was wir auf jeden Fall machen werden, schon bevor dieser Neubau kommt, aber dann natürlich auch auf dem Neubau selber, ist, wir wollen Paddeltennis einführen. Ja, das ist natürlich jetzt gerade eine ganz großer Hype überall. Und wir wollen das relativ schnell anbieten können, weil das eben auch die Möglichkeit ist, einen Schlägersport auszuüben, auch generationenübergreifend, was ja Tennis sowieso ist. Du kannst ja relativ früh Tennis spielen anfangen und du siehst ja sogar auf Turnieren, dass 80, 90-Jährige noch auf Turnier Tennis spielen. Und das ist ja das Tolle, dass bei diesen Schlägersportarten sehr viele Generationen miteinander spielen können. Und bei Paddel geht das relativ schnell. Du hast da relativ schnell einen Zugang dazu und man hat relativ schnell einen Spielerfolg. Deswegen wollen wir zum Beispiel Paddel einführen, Paddeltennis. Und etwas weniger exotisch, aber ganz neu. Und die letzte neue Abteilung, die wir gegründet haben, das ist Skat.
Skat?
Skat, Kartenspiel. Ja, das ist tatsächlich auch ein Sport. Jetzt nicht so in einem wie der Schachsportverband. Aber es ist tatsächlich so, dass da Turniere gespielt werden. Und dass durch diese Neugründung es uns auch eben wichtig war, eben auch ein Angebot zu schaffen, nicht für die Leute, die über den ganzen Frisbee-Platz rennen können, sondern eben auch was generationenübergreifendes. Du sitzt am Tisch, du kannst auch mal jemand anderem das Spiel erklären und mitnehmen. Und tatsächlich ist es so, dass wir, als wir damit angefangen haben, auch Studierende davon begeistern konnten, die gesagt haben, stimmt, Skat kenne ich nicht, will ich lernen, ist mein neuer Sport.
Faszinierend, was es immer wieder für neue Sportarten gibt, die ich zumindest gar nicht unbedingt als Sportart identifizieren würde, die dann aber euer Angebot erweitern können und damit das Angebot des VfB Schwarz-Rot-Ulm weiter diversifizieren, vergrößern und noch mehr Möglichkeiten bieten, ja, sich sportlich zu betätigen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Bogen. Euer Motto vom VfB Schwarz-Rot-Ulm, das ist Toleranz, Fairness und Respekt. Mit Sicherheit drei Begriffe, die schon jeweils einzeln, ja, wahnsinnig mächtig und wahnsinnig wichtig in unserer Gesellschaft sind. Annette, ich frage dich, warum habt ihr euch genau für diese drei Worte und in dieser Kombination entschieden?
Deswegen, weil wir ein Fußballverein sind in einem Stadtteil und eine sehr wichtige integrative Aufgabe haben, für Kinder, die zugezogen zum Beispiel auch sind. Ja. Und wir hatten schon immer, wirklich, seit ich in Ulm bin, ist das so, in den Fußballmannschaften auch eine Möglichkeit für Jungs aus zugezogenen Familien mitzuspielen. Wir haben Flüchtlinge aufgenommen und leider ist es uns dann auch passiert, dass unsere Spieler bei verschiedenen Turnieren, ich würde sogar sagen, rassistisch angegangen sind. Also uns ist es sehr wichtig, da klar dafür zu sorgen, dass solche Vorfälle nicht passieren. Das machen alle Sportvereine, da sind natürlich alle gefordert, wir besonders. Und wir wollen eben von Anfang an, dass die Kinder lernen, miteinander respektvoll umzugehen. Und unsere Trainerinnen und Trainer machen da Kurse und sind da besonders gut ausgebildet dafür, auf so etwas zu achten. Und deswegen haben wir zum Glück schon seit längerer Zeit ein sehr gutes Miteinander und konnten durch aktives Vorgehen gewisse schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben, tatsächlich beseitigen. Ich hoffe, das bleibt so. Ja.
Mit Sicherheit ein wichtiges Thema, das wahrscheinlich natürlich auch sehr stark im Fußball vorkommt, aber sich mit Sicherheit auch in den anderen Sportarten wiedererkennen lässt.
Ja, sicher. Ich kann es nicht anders sagen. Natürlich passiert das auch anders, aber unser wichtigstes Thema ist ja, wir wollen respektvoll und tolerant miteinander umgehen, auf Augenhöhe und egal in welchem Sport. Und wenn die Kinder das von Anfang an lernen, und wir sagen ja auch, die Menschen, die beim VfB sind, die bezeichnen sich selbst als VfB-Familie. Wir haben ganz große Treue der Mitglieder. Also jemand, der einmal im Verein ist, der bleibt das dann meistens sein ganzes Leben lang. Und das natürlich sind Vorbilder. Und diese Vorbilder, wenn dann ein junger Mensch oder auch jemand Zugezogener oder eine neue Familie hineinkommen, die spüren dann schon auch gleich, und das sehen die auch am Eingang im Verein, dass das unsere Werte sind und für die stehen wir. Und das führt dann auch tatsächlich relativ gut dazu, dass man relativ schnell in diese Familie hineinkommt, wo eben gewisse Werte gelebt werden.
Und ich meine, bei euch, da ist es ja auch ein Sportangebot, das sich an alle Generationen richtet, ja. Sogar mit an die Babys. Du hattest vorher den Babysport angesprochen. Und nicht nur alle Generationen, sondern die Herkunft spielt keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, wie gut oder in Anführungszeichen schlecht man in einer Sportart ist. Sondern ihr möchtet natürlich allen vom, ich sag mal, Breitensport bis hin dann auch in den Leistungssport hinein ein Zuhause, ein Angebot bieten, um ihre Sportart, ihre Leidenschaft ausüben zu können.
Ja, wir gehen über den Sport und wollen den Menschen eine Familie, eine Gemeinschaft bieten. Und natürlich kannst du das besonders gut über Sport, aber Sport kann man ja auch definieren. Es muss ja nicht immer dieses keuchende oder Kraftsport oder sonst irgendwas sein. Es gibt ja auch Menschen, die gemeinsam Spaß an der Bewegung haben. Wir bieten zum Beispiel Spaziergänge durch den Stadtteil an. Ja. Also wirklich ganz niederschwellig. Breitensport ist für uns wichtig. Wenn jemand sich besonders gut entwickelt, und wir hatten ja, du hast es ja vorher gesagt, auch schon welche, die ganz in die Spitze gekommen sind. Ich komme nochmal an den Anfang zurück. Aber tatsächlich ist es so, dann gehen die meistens in Vereine, die ihnen mehr die Ausübung von Leistungssport ermöglichen, als wir es tun. Aber dafür sind wir besonders gut im Anlegen der Basis.
Sie legen also die Basis an und führen bis zum Profisport hin zumindest den Profisport selber. Wir werden uns vor der Sendung auch kurz unterhalten. Das ist für euch natürlich dann schwierig. Das ist oft natürlich auch mit höheren Kosten verbunden. Das ist dann vielleicht für einen Stadtteil wie am Eselsberg oben dann eben nicht möglich, solche Personen, wenn sie dann den Sport wirklich professionell weiterverfolgen möchten, ja, sind dann ein Stück weit eben gezwungen, dann sich auch dafür nochmal gezielt eine andere Heimat zu suchen. Zwei Brüder, die haben das gemacht, deren anfängliche Karriere hat in Ulm begonnen, beziehungsweise ich glaube kaum jemand weiß es wirklich, dass Ulm ihre ursprüngliche Heimat war, dass sie dort das erste Mal Fußball gespielt haben. So viel verrate ich schon mal. Heute, da kennt sie jeder, zumindestens einer davon ist definitiv deutschlandweit ganz, ganz bekannt. Und das muss man ja sagen, leider nicht nur aufgrund seiner guten sportlichen Leistung oder seines sportlichen Engagements. Da gab es dann auch mal nochmal einen anderen Fall, den wollen wir jetzt aber heute nicht näher nochmals thematisieren, sondern, Annette, soll ich auflösen?
Ja, mach, es ist wirklich eine Überraschung. Viele wissen es nicht, zumindest mal nicht unbedingt vielleicht Leute in deinem Alter, in meinem vielleicht schon eher, aber es ist tatsächlich so, dass ich sage, komm, lass raus, wer ist es?
Es geht natürlich um die Hoeneß-Brüder, Uli und Dieter Hoeneß.
Genau, stimmt. Also die kommen tatsächlich vom VfB Ulm, die haben als Kind beim VfB Ulm gespielt. Man kann also wirklich sagen, ihre Weltkarriere haben sie auf dem Ulmer Eselsberg begonnen. Es ist wahr, das stimmt. Und zwar deswegen, weil ich hatte es ja anfangs geschildert, auf der Wilhelmsburg die Anfänge waren und der Vater von Dieter und Uli Hoeneß und auch der Großvater, die waren auf der Wilhelmsburg, der Großvater selber und dann der Vater als Metzger und die haben auf dem Eselsberg eine Metzgerei gehabt. Und da kommen die beiden Buben her und die haben natürlich die ganze Zeit Fußball gespielt, nichts anderes im Kopf gehabt, als Fußball zu spielen. Ich habe auch jemanden getroffen, der sogar mal so beim Kicken gegen die gespielt hat und zwar war er damals 19. Die haben damals als 19-Jährige einfach so nach der Arbeit gekickt und das haben sie sich jeden Abend getroffen, also die konnten schon was. Und diese 5-19-Jährigen, die da gespielt haben, die wurden eines Tages von zwei kleinen Jungs, so Grundschülern, angesprochen, ob die mitspielen dürften. Und dann haben die, ja, so gönnerhaft diese zwei Jungs mitspielen lassen. Stellte sich raus, waren Dieter und Uli Hoeneß. Und tatsächlich, wer die Tore geschossen hat, dreimal darfst du raten, das waren die Kleinen.
Und so haben sie dann gegen die Grundschüler verloren und...
Ja, tatsächlich. Und ich habe noch letztes Jahr sprechen können mit dem Jugendtrainer der beiden. Der ist leider in den Anfang dieses Jahres verstorben. Aber für die Festschrift, von der ich ja eingangs gesprochen habe, hat er mir noch ein großes Interview gegeben und mir erzählt, die Erinnerungen, die er hat an die beiden Hoeneß-Brüder. Es gibt viele im VfB, die mit den beiden früher als Kinder gespielt haben und viele Geschichten gibt es dazu auch und es gibt auch das eine oder andere Foto, das die Leute zu Hause noch hüten wie ein Schatz mit den Hoeneß-Brüdern. Und es gibt auch eine ganz besondere Geschichte, da wurde der Uli Hoeneß mal gefragt als Weltmeister im Fernsehen, welche Meisterschaft eigentlich die schönste seines Lebens war, hat man mir erzählt. Und dann hat er wohl im Fernsehen gesagt, das war die Bezirksmeisterschaft in der D-Jugend vom VfB Ulm gegen den SSV Ulm. Die Geschichte ist nämlich folgende, da war der Uli Hoeneß 9 oder 10 Jahre alt und im Ferienlager in der Nähe von Memmingen, seine Mutter hat ihn dorthin geschickt und es war aber das Endspiel gegen den SSV, VfB Ulm, gegen den SSV Ulm um die Bezirksmeisterschaft in der D-Jugend. Und jetzt musste er da in diesem Ferienlager sein, aber das ging zu viel, das war zu viel für den Uli Hoeneß. Der hat sich dann dort weggeschlichen, hat sich aufs Fahrrad gesetzt, ist eine wahre Geschichte und ist tatsächlich dann zum SSV Ulm gefahren, wo das Spiel schon lief und zwar in der Halbzeit. Und dort ist er mit dem Fahrrad angekommen, hat zu seinem Bruder Dieter, der im Tor stand, gesagt, du lässt jetzt nichts mehr in die Kiste rein, ist zu seinem Trainer gegangen, von dem ich eben erzählt habe und hat gesagt, wechselt mich ein. Zu dem Zeitpunkt stand es 0-4 für den VfB. Dann ist Uli Hoeneß ins Spiel gekommen und hat in der zweiten Hälfte noch 6 Tore geschossen und so ging dann die Meisterschaft der D-Jugend damals mit 6-4 an den VfB Ulm. Und da sagt Uli Hoeneß, das war eine seiner schönsten Meisterschaften.
Also es stand in der Halbzeit 0-4 für den SSV.
Ja, und dann 6-4 für den VfB.
Mhm. Also es ist eine Geschichte, die man glaubt gar nicht, dass sie wahr ist. Die klingt so abstrus.
Dass nein, 0-4 für den VfB. Moment, stopp. 0-4 für den VfB. Also wir lagen 4 Tore hinten. Ja, und dann hat er 6 geschossen.
Ja.
Ja, so war das.
Kleine Verwirrung um die Tore.
Ja.
Sie lagen auf jeden Fall hinten und er hat 6 Tore geschossen und dann haben sie es gewonnen.
Ja.
Das ist der wichtige Punkt.
Genau.
Aber verrückt, wie er damals, oder wie beide, muss man ja eigentlich sagen, damals schon so fußballbegeistert oder fasziniert, verrückt, wie auch immer man es bezeichnen war. Waren und das sich dann tatsächlich weiterentwickelt hat, sie dann vom VfB Ulm, wo sie ihren Anfang genommen haben, dann schlussendlich dahin entwickelt haben, wo man sie heute kennt.
Ja, toll. Ich habe mich mega gefreut, dass ich von den beiden jeweils ein Grußwort bekommen habe, eben für die Festschrift. Die sind im Verein heute noch verbunden, finde ich toll.
Das ist auch schön, dass sie sozusagen ihre Wurzeln nie vergessen haben. Ja, wenn der Uli Hoeneß das sogar bei einem Interview vor der laufenden Kamera mal erwähnt hat, dass das schönste Erlebnis von ihm tatsächlich mit dem VfB Ulm war. Sind Sie beide noch Mitglied oder Ehrenmitglied?
Nein. Ist eine gute Frage. Ich glaube, nein. Könnte ich mal nachprüfen und vielleicht auch mal nachfragen. Aber das wäre tatsächlich, das wäre was, ja. Nee, weiß ich gar nicht. Glaube ich, nein, das wüsste ich sicher. Nein, so ist es nicht.
Aber Sie sind auf jeden Fall ein Teil eurer Geschichte, ja. Auch der Trainer der beiden hat natürlich viel zu erzählen gehabt. In der Festschrift hat er zumindest einiges niedergeschrieben, beziehungsweise ihr habt einiges von ihm abgedrückt. Du hattest ja ein Interview mit ihm. Und das ist schon spannend, was sich da alles in über 75 Jahren beim VfB Schwarz-Rot-Ulm alles ereignet hat. Und es ist bestimmt noch genauso spannend, was die Zukunft alles an sportlichen und natürlich auch gemeinschaftlichen Ereignissen in der Zukunft für euch bereithält. Schon allein jetzt euer angestrebter Neubau.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich heute ein Teil eurer Geschichte sein durfte, beziehungsweise Einblicke darin erhalten habe.
Ich freue mich sehr über euer Interesse. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch, Annette. Ich bedanke mich bei dir, dass du der Einladung gefolgt bist, dass du mir in den vergangenen 60 Minuten so viel erzählt hast und wünsche euch natürlich für das Sportliche weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.